digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
So, Frank, neuer Monat, neue Podcast-Folge. Als wäre es gestern gewesen, saß ich ja mit Vera von Dr. Oetker. Heute wird es nicht weniger spannend, glaube ich, ne? Grüß dich.
Ja, grüß dich, Michael. Ja, total spannend. Nach Vera von Dr. Oetker kommt heute Christiane von Brax, auch ein sehr interessantes und sehr bekanntes Unternehmen. Christiane, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Sagt man eigentlich immer Leineweber dazu? Sagt man so, weil jeder sagt ja, die Marke ist ja so, die ich auch wahrnehme, ist ja Brax, ne? Sagst du selber so, ich bin bei Brax Leineweber?
Nein. Nee. Also ich sage, ich bin bei Brax und ich denke, das ist auch der Begriff, unter dem man uns kennt.
Total.
Wenn wir in irgendwelchen Messen ausstellen und dann gibt es ja immer so schöne Hefte, da sage ich auch immer, ich möchte bitte unter B erscheinen, Brax, und nicht unter L wie Leineweber, weil ich glaube, wenn man uns sucht, dann sucht man nach B und nicht nach L.
Sehr gut. So, auch wir fangen an mit unseren typischen 5 Fragen. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Südlich von Hannover am Deister in Wennigsen. Kennt man nicht, aber man kennt vielleicht Basinghausen, weil die Fußballnationalmannschaft da immer ihr Quartier aufschlägt.
Das verbinde ich ja noch damit. Da gibt es definitiv auch irgendwie eine S-Bahn, Straßenbahnstation. Ne? Ich meine Basinghausen kennen. Egal, vertiefen wir nicht. Ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Ich bin Industriekauffrau und absolviert habe ich das Ganze bei Trommelwirbel Brax.
Dass du vielleicht auch noch woanders warst, da sprechen wir noch drüber. Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch.
Employer Branding ist für mich so spannend, weil es einfach das Echte sucht. Also was ist das, der echte Wert hinter einem Unternehmen? Was sind die echten Motivationen für jemanden, seinen Job auszuführen? Und das bringt, man kann auch sagen, ich gehe auf Trüffelsuche, aber Employer Branding bringt einfach so den Kern an die Oberfläche und das finde ich spannend.
Schöne Definition, habe ich so noch nicht gehört und sehr passend, ne? Also das ist wirklich von intern im Unternehmen, von den Mitarbeitenden auch tatsächlich wiedergespiegelt, was du da so machst. Richtung Kunde ist es ja viel vielfältiger und du hast ja oft nicht so das direkte
Feedback. Die Kommunikation zum Kunden ist auch viel, viel mehr geplant.
Genau.
Und ich glaube, das ist das, was Employer Branding ja am Ende ausmachen soll. Das ist eben das ist, was, wie fühlt es sich an?
So authentischer, ne? Genau. Aber in dem Vergleich mit Trüffeln mochte ich auch. Ich mag's. Genau. Und wie bist du jetzt zu Employer Branding gekommen? Weil es ja nicht was, geht ja auch gar nicht, ne? Also, Frank, du beschäftigst dich ja auch mit der Thematik. Das ist ja eine Disziplin, die einfach noch nicht so alt ist. Wie bist du dazu gekommen?
Genau. Also, ich habe eigentlich in meiner Zeit bei Leineweber immer ganz viel Marketing gemacht in verschiedenen, mit verschiedenen Aufgaben, angefangen von der klassischen Verkaufsförderung, Kundenpromotions bis hin zum Retail-Marketing. Und dann hatte sich das Thema tatsächlich für mich so ein bisschen zu Ende erzählt. Also ich habe gespürt, irgendwie hätte ich mal Bock auf was Neues. Und ich bin immer natürlich ganz eng im Austausch mit meinem Chef und habe ihm das einfach auch so ehrlich gesagt. Und so ist dann die Idee entstanden, dieses Thema Employer Branding, weil es natürlich auch für uns als Arbeitgeber, muss ich jetzt nicht lange erzählen, warum das Thema wichtig ist und wichtig bleibt. So hatte er einen Bedarf, dieses Thema ein bisschen herauszukitzeln und hat mich da als richtige Person erkannt. Und da haben wir uns kurz ausgetauscht und tatsächlich war ich sofort Feuer und Flamme, ohne zu wissen, was das im Detail heißt.
Seit wann machst du Employer Branding dann bei Brax?
2024.
Okay, gar nicht so lange.
Nee, also es sind jetzt gut 2 Jahre und die Anfangszeit war für mich natürlich auch dadurch gekennzeichnet, dass ich mir viel Theorie auch angeeignet
habe. Das kenne ich auch noch.
Und das ist auch wichtig und da stellt man aber auch ganz schnell fest, dass Theorie und wie es dann im eigenen Unternehmen ist, das ist nicht immer deckungsgleich.
Du hast ja den Bereich bei Böllhoff auch mit aufgebaut, ne?
Ja, total. Ich habe aus dem Marketing heraus habe ich natürlich auch schon Employer Branding Themen mit bearbeitet sozusagen. Mitarbeitermagazin hatten wir schon vorher. Aber ich hatte eben einen anderen Hut dann auch auf im Bereich, Personalbereich logischerweise. Und das ist noch deutlich mitarbeiterorientiert geworden dann alles. Und tatsächlich, wie du sagst, am Anfang ist es viel Theorie, eine Strategie, eine EVP zu entwickeln, zu netzwerken, überhaupt mal zu verstehen, was macht man im eigenen Unternehmen schon fürs Employer Branding, was gehört überhaupt alles dazu. Und natürlich bei anderen auch zu gucken, das Benchmark zu machen. Das machen wir heute sicherlich immer noch ganz regelmäßig, du und ich und alle anderen, die sich mit Employer Branding beschäftigen. Was gibt es denn Neues, was für neue oder die neueren Zielgruppen, Generation Alpha, Z, haben wir darüber gesprochen. Wofür ticken die denn? Was ist da wichtig am Arbeitgeber und so? Insofern ist es auch ein sehr lebendiges Thema, das Employer Branding, wie ich finde.
Also Arbeitgebermarketing als jetzt deutschen Begriff dafür gab es natürlich bei uns auch schon immer. Es war aber so ein bisschen immer HR-Thema, ein bisschen PR-Thema, ein bisschen auch Marketing, aber so richtig ist zusammengefasst, gab es das nicht. Und die Problematik beim Employer Branding ist ja auch, dass sich die Grenzen zum Personalmarketing, dass die ja meist nicht so ganz trennscharf sind. Und das war auch eine große Aufgabe bei uns, da überhaupt den eigenen Tanzbereich abzustecken und zu gestalten.
Tanzbereich, schön. Nächste Metapher.
Trüffel und Tanzbereich.
Wir können ja hier auch so ein Phrasenschwein aufstellen.
Nee, du lieferst einfach schon total einen guten Folgentitel. fällt uns diesmal nicht schwer, das merke ich schon. Ich wollte gerade noch sagen, so Employer Branding hat ja nicht so seinen typischen Platz, ne, sondern manchmal ist es im HR aufgehangen, manchmal ist es im Marketing aufgehangen, manchmal ist es ein eigener Bereich, ne. Habe ich es denn jetzt bei dir richtig verstanden? Es hängt schon noch im Marketing und du bist ein Teil da, okay.
Ich war immer Teil der Marketingfamilie und dort haben wir es auch angehängt, weil wir es einfach als Kommunikationsthema sehen. Ja. Und das ist für uns Marketing. Ganz klar. Also es ist zu 100% ein Schnittstellenjob. Ne? Am meisten Zeit verbringe ich mit meinen Kollegen aus dem HR-Bereich. Aber trotzdem haben wir es irgendwie angeordnet bei uns im Marketing und am Ende des Tages ist es egal, Hauptsache man zieht die richtigen Maßnahmen und genau arbeitet gut zusammen.
Jetzt, ich war ja vor ein paar Wochen auch bei dir zu Besuch schon bei Prax. War echt cool, da schon ein bisschen was zu sehen, auch in der Produktion und Logistik.
Hast du neue Farben gekriegt eigentlich?
Dieses Outlet kann ich nur empfehlen.
Ja.
Jetzt weiß ich, ob wir es rausschneiden müssen.
Das war kein Bestellungsversuch.
Weiß ich, ob wir es drin lassen können, aber ich finde das Outlet mega. Okay. Ja, war beim letzten Mal aber nicht Zeit dafür. Dafür habe ich zu viele andere Sachen gesehen. Aber was mir da deutlich geworden ist, also erstmal, man hat gemerkt, du bist da unglaublich lange schon im Unternehmen. So, gab ja eine Zeit, wo du auch nicht da warst, hast du ja auch berichtet, aber man merkte halt, ne, du kanntest unglaublich viele Leute und das lag aber auch daran, hast du mir dann ja gesagt, wie viele auch schon so langjährige Mitarbeitende sind. Ne? Und dann gab es ja auch noch einen Post dazu, das hatte ich mir auch nochmal rausgesucht. Konntet ihr ein Jubiläum feiern, was in Summe über 2000 Jahre kumulierte Zugehörigkeit war. Was würdest du sagen, warum bleiben so viele so gerne bei euch?
Ja, diese Jubiläumsfeier, die machen wir einmal im Jahr und das auch jedes Jahr. Und die Zahl ist immer ähnlich. Also es sind immer irgendwas um die 2000 Jahre Betriebszugehörigkeit. Und das zeigt natürlich an vorderster Stelle ganz klar, dass viele Menschen gerne bei uns bleiben. Das hat mit Sicherheit unterschiedliche Gründe. Der eine bleibt, weil es bequem ist. Der andere bleibt, weil er sich gut entwickeln konnte. Der nächste bleibt, weil er irgendwie zu Fuß zur Arbeit gehen kann. Aber ich glaube, unterm Strich ist es immer das Gefühl, was so ein Arbeitgeber vermittelt. Ich habe mir bei den letzten zwei Veranstaltungen Spaß gemacht und habe Zettel auf die Tische an. Das ist immer so eine kleine Abendveranstaltung mit Betriebsrat und Geschäftsführung. Da habe ich so kleine Zettel auf den Tisch gelegt, wo drauf stand, Prax bedeutet für mich. Und das war jetzt keine große Aufforderung. Die lagen da und jeder konnte, wenn er wollte, einen Zeiler draufschreiben. Und das, was dabei rausgekommen ist, das war total wertvoll und hat aber auch in erster Linie gezeigt, dass es ein Zugehörigkeitsthema ist. Menschen, die bei uns sind, sind gerne da. Die fühlen sich wohl. Das Wort zweite Familie oder der Begriff zweite Familie stand da ganz oft drauf. Kollegen als Freunde stand ganz oft drauf. Ja. Und dann einfach auch, weil man die Möglichkeit hat, sich auch weiterzuentwickeln. Wir haben ganz, ganz viele Mitarbeitende, die Ewigkeiten da sind, die genauso wie ich als Azubi gestartet sind. Und wenn du einen Arbeitgeber gefunden hast, wo du dich gemeinsam mit ihm weiterentwickeln kannst, das ist, glaube ich, das ist top. Und dann sucht man seinen Weg und bleibt halt auch gerne und lange.
Die Modebranche ist glaube ich, super interessant. Sehr, sehr attraktiv als Arbeitgeber. Und ich glaube, da gibt es auch immer ein gutes Miteinander. Ne? Die Menschen, die sich mit Mode auseinandersetzen, gerne auf Messen gehen und so.
Das stimmt. Es ist tatsächlich auch eine große Familie.
Das schweißt halt viel zusammen, ne? So ja, vom Produkt und von den Ausstellungen und was ihr so alles macht. Das finde ich so hochgradig.
Jetzt verortet man Mode ja nicht unbedingt in Ostwestfalen. Das ist mit Sicherheit auch was uns nicht so richtig in die Karten spielt. Also da, wenn man über Mode nachdenkt, dann denkt man an Düsseldorf, man denkt an Berlin, man denkt irgendwie so an große Städte, wo viel Jubeltrubel ist und wo man Mode lebt, tatsächlich auch im Stadtbild. Und wir sind aber einfach ein verlässlicher Arbeitgeber. Also ich glaube, die Menschen, die bei uns arbeiten, wissen, was sie an uns haben.
Ja, und also ich sag mal, wer in Ostwestfalen ist, weiß ja um die Rolle von Textil und der Historie so, ne? Aber ich weiß, was oder nicht? Weil also ansonsten wüsste ich, was du meinst. Das ist natürlich, du hast jetzt so das Stadtbild auch angesprochen. So, man merkt ja schon, finde ich, wenn man nach Düsseldorf kommt oder nach München oder so, siehst du schon, das ist, glaube ich, können wir also sagen, als Ostwestfalen, das ist ein bisschen anderer Style, so was die schon haben, ne? So, und ich meine jetzt bewusst nicht Berlin, sondern so ne? Vielleicht die Städte. Ich finde, das sieht man so, aber wie wichtig das hier aus der Region für uns ist, so, ne, mit den ganzen anderen Textilunternehmen ja auch, ist ja schon eine super wichtige Branche, ne?
Wir sind einfach auch, was die Mode angeht, ein verlässlicher Partner. Also wir waren ja nie irgendwie der Trendsetter, der sofort jeden neuen Hype, was jetzt Mode angeht, mitgemacht hat. Immer irgendwie übersetzt auf unsere Kunden. Und wir kennen unsere Kunden, glaube ich, echt gut. Und ja, da war es mit Sicherheit auch ein USP von uns, dass wir eine verlässliche Mode gemacht haben. Dass du immer wusstest, die Qualität stimmt und die Passform sowieso. Und das zeichnet uns aus.
Ich glaube, ihr seid auch ein bisschen jünger geworden. Ne? Habt jüngere Zielgruppen mit der Zeit erschlossen. War so mein Eindruck jetzt über ein, zwei Jahrzehnte so.
Das stimmt, muss man ja zwangsläufig.
Also andere Unternehmen in der Region haben das ja nicht unbedingt gemacht und die gibt es ja tatsächlich auch nicht mehr. Also ihr seid wirklich tatsächlich auch mit der Zeit gegangen, habt schon geschaut, wer kommt denn da tatsächlich auch nach und haben die einen anderen Geschmack, andere Bedürfnisse an Kleidung. Also meine
ich glaube, man muss das moderat machen, ne, um halt auch die bestehende Zielkundschaft nicht zu verschrecken. Wenn jetzt unsere langjährige Stammkundin plötzlich nur noch zerrissene Jeans bei uns im Store findet, dann wird sie sich fragen, was hier passiert ist. Ne? Und man muss, glaube ich, ganz moderat versuchen, das Rad ein bisschen jünger zu drehen.
Ist euch gelungen? Also bei mir ist auch irgendwann Brax in den Kleiderschrank eingezogen.
Ist gut.
Gefällt mir und die gute Qualität kann ich auch absolut bestätigen.
Sehr gut.
Genau. Und ich lebe überhaupt in Bielefeld nur, weil hier eine Hochburg schon ist für Textil und Bekleidung. Weil nach dem Studium habe ich mich bewusst dorthin beworben. Einerseits nach OBL, andererseits aber auch nach München, weil meine Frau eine Ausbildung als Bekleidungstechnikerin machen wollte. Und so sind wir nach Bielefeld gekommen.
Guck mal. Ist sie auch noch nicht.
Genau.
So, dann müssen wir diese Folge zusammen machen.
Ja, Michael, das doch von dir erfahren. Die 26. Folge, damit du noch was von mir erfahren kannst.
Wir lernen natürlich auch. So, wir nähern uns mal langsam dem Thema Corporate Influencer. Also als Frage dahin würde ich dich noch fragen, wie würdest du sagen, hat sich die Bedeutung von Social Media bei euch gewandelt?
Ja, also wenn du nach der Bedeutung gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, dass sich die Bedeutung für uns in den letzten Jahren massiv geändert hat. Mhm. Wir haben natürlich einen Instagram-Account, da war es aber als Unternehmensentscheidung so, dass wir sagen, Instagram spielen wir nur das Fashion-Thema. Also auf unserem Brax Fashion-Kanal findest du die Keylooks, die neueste Ware, vielleicht mal irgendwie einen Hinweis zum How-to-Wear. Also da spielen wir wirklich nur Klamotte. Da finden wir als Arbeitgeber quasi gar nicht statt. Dann haben wir noch einen Insta-Kanal für unsere Azubis. Das ist unser Ausbildungskanal. Das ist ein reines Azubi-Projekt, wo unsere Auszubildenden im Rahmen ihrer Ausbildung auch eigenständig ein paar Schritte auf Social Media machen können. Das ist ein wechselndes Team immer. Und da gibt es von uns auch mehr oder weniger keine Vorgaben. Die erzählen so ein bisschen aus ihrem Azubi-Alltag. Wenn unsere Azubis Messen begleiten, dann findest du dazu auch Beiträge. Aber das ist eigentlich alles. Dann haben wir einen LinkedIn-Account, einen Unternehmens-Account, der bis vor 2 Jahren sich eigentlich nur dadurch ausgezeichnet hat, dass du so ein paar News rund um Brax gelesen hast. Also es gibt einen neuen Store, wir waren da auf der Messe, dort auf der Messe etc. Und das Thema Social Media wird immer relevanter und immer schneller. Ich finde, du musst als Unternehmen gucken, welcher Kanal ist für dich richtig, welcher Kanal passt auch zur Marke. Und wir sind keine Firma, die sofort den neuesten Trend immer mitmacht. Wir überlegen uns immer ganz genau und gucken, wie passt das zu uns? Was ist unser Ziel mit so einem Kanal auch? Und wir würden jetzt wahrscheinlich keinen TikTok-Kanal eröffnen und Tanzvideos vor irgendwelchen Kabinen machen, nur weil es alle machen. Obwohl, wenn ich so drüber rede, vielleicht wäre genau das der Überraschungsmoment. Könnte ja, ja. ja auch sein.
Was ist denn mit denen los in OBL?
Hätte mit Sicherheit eine große Aufmerksamkeit, aber man würde es uns vielleicht auch nicht so abnehmen. Also das meine ich damit, ein Kanal muss zur Marke passen und wir beobachten das natürlich immer wieder und bewerten es neu. Aber im Moment ist jetzt zum Beispiel so ein TikTok kein Kanal für uns. Aber, und so könnten wir jetzt die Brücke schlagen zu meinem Herzensprojekt Kopf-Influencing.
Dann mach die doch mal. Das
ist toll gemacht.
Dann bau die doch mal.
Hier haben wir eigentlich eine Chance für uns gesehen. Also das ist ja im weitesten Sinne auch Social Media. Und hier geht es ja darum, dass Mitarbeitende authentisch über ihren Arbeitsalltag und über das Unternehmen berichten. Und da haben wir uns tatsächlich ganz schnell wiedergefunden, weil wir Mitarbeitende haben, du hast es gesagt, die sind lange da, die arbeiten gerne bei uns. Warum sollen wir die nicht erzählen lassen? Das war für uns eine relativ einfache Entscheidung.
Mhm. Ja, cool. Wie seid ihr gestartet?
Als ich mich mit dem Thema Employer Branding beschäftigt habe, mit dem ganzen Theoriewissen, stößt du ja ganz schnell auf das Thema Corporate Influencing. Und so war das auch bei mir. Und dann habe ich festgestellt, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt 2024 noch gar nicht so viele Modeunternehmen gab, die das gemacht haben. Mhm. Wer mir jetzt noch einfällt, ist Hugo Boss. Die haben das zu der Zeit schon gemacht. Und da habe ich natürlich für uns auch eine Chance gesehen. Also ich sagte ja, wir sind nie irgendwie ganz vorne mit dabei bei neuen Trends. Und hier hatten wir mal was, wo wir gesagt haben, den Kanal, den fühlen wir oder das Thema fühlen wir. Lass uns das doch einfach mal machen. Und dann habe ich das meinem Chef vorgestellt und er kam dann, ich glaube, es war 2 Wochen nach der OMR und er sagt dann, ja, ja, ich habe da so einen Vortrag zu gesehen, lass machen. Und das war, also wir sind sonst nie so spontan und schnell in solchen Entscheidungen und das war dann wirklich tatsächlich ganz schnell.
Okay, wir haben bei uns bei Willow Farm ja auch das Corporate Influencer Programm umgesetzt, mit Unterstützung von Michael und Kunden fokussiert. Und es gibt natürlich schon ein paar Herausforderungen. Die größte fand ich eigentlich, genügend Menschen zusammenzubekommen. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr die verpflichtet oder ist das ein Freiwilligenprogramm bei euch?
Bei uns ist es total freiwillig. Also es gab am Anfang eine Keynote für alle. Das war, glaube ich, die größte Teams-Veranstaltung, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten. Wir hatten 200 Menschen, die das anscheinend spannend fanden, die mal hören wollten, was steckt dahinter. Und nach dieser Keynote haben wir dazu aufgerufen, sich bei uns zu bewerben. Also weil wir einfach gesagt haben, wir suchen Mitarbeitende, die so intrinsisch motiviert sind, dass das über so eine Anfangseuphorie hinausgeht. Mhm. Und am Ende sind dann 14 Mitarbeitende, oder haben wir dann ausgesucht.
Ja.
Und das war wirklich, also hätten wir uns vorher überlegt, welche Menschen möchten wir denn gerne haben oder aus welchen Bereichen, nur Azubis, wie viel Seniorität brauchen wir irgendwie in dem Programm, dann hätten wir es uns tatsächlich nicht schöner ausdenken können. Also ohne, dass wir das gesteuert haben jetzt großartig, hatten wir einen ganz tollen Querschnitt von den Abteilungen. Also wir hatten Vertrieb dabei, aber auch IT dabei. Wir hatten Azubis bis zum Head-Off. Und das war wirklich schön zu sehen, dass dieses Thema in so vielen Abteilungen Begeisterung gefunden hat.
Total spannend, ne? Ganz anderer Ansatz bei uns. Wir sind so 1000 beschäftigt, Bielefeld 1500 in Deutschland. Und unsere Auswahl haben wir so getroffen, dass wir schon geschaut haben, wer ist denn schon auf LinkedIn aktiv? Wer hat schon ein Profil? Wer postet schon ein bisschen was? Um eben zu sagen, die haben bestimmt wahrscheinlich das größte Interesse, noch ein bisschen begleitet zu werden und noch etwas mehr.
Die Frage haben wir uns auch gestellt.
Und das gleich frage ich mal nach der Bleibequote. Mhm. Also unsere Auftaktveranstaltung waren so 25, 30 Personen dann, ne, aktiv von uns angesprochen. Davon geblieben sind aber, sage ich mal, 10 ungefähr. Also es haben uns relativ viele dann nach und nach aus dem Programm heraus, aus ganz unterschiedlichen Gründen wieder verlassen.
Also wir haben uns am Anfang auch die Frage gestellt, müssen wir darauf achten oder ist es sinnvoll, dass du vorher schon aktiv bist, bevor du jetzt in so eine kleine offizielle Rolle schlüpfst, obwohl das alles 100% freiwillig ist, weil es ja auch bei uns zumindest eine Aufgabe ist, die du on top machst. Mhm. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Mhm. Du bekommst jetzt keinen Tag frei die Woche, nur damit du das Thema bespielen kannst, sondern du musst es zusätzlich zu deinen anderen Aufgaben machen. Wir sind mit 14 gestartet und wir sind jetzt noch 11.
Na, euer Verfahren sehr erfolgreich.
Würde ich auch sagen, ist eine gute Quote. Du hattest ja auch schon mal erwähnt, ihr seid aber auch da relativ so großzügig. Wenn einer seine vorgesehene Posting-Frequenz nicht schafft. Also das machen Unternehmen ja so und so. Ne? Also manchmal sagst du ja, okay, komm, du kriegst dafür Zeit pro Woche oder pro Monat. Also wünschen wir uns, so ist ja meist die Formulierung, in Klammern, wir erwarten, ne, dafür X Posts. So, oder, ne, kannst ja auch Kommentare, können ja auch sinnvoll sein, gerade auf LinkedIn und so weiter. So, und dann gibt es ja Unternehmen, die sagen, okay, das gucke ich mir jetzt eine Zeit lang an. Und dann gibt es vielleicht aber auch mal Maßnahmen oder Hinweise so, dann kannst du zumindest nicht mehr Teil von dem offiziellen Programm sein. Kannst ja trotzdem noch posten. Jedes Unternehmen freut sich ja, dass das weitergibt. Was würdest du sagen, warum fahrt ihr damit gut? Warum ist das so der richtige Weg für euch, dass ihr sagt, so wir setzen da komplett so auf diese Freiheit, weil dass es sich lohnt, das kommen wir ja gleich auch noch auf ein Thema, was ihr jetzt letzte Woche hattet, ne?
Genau.
Das war auch erwähnt.
Ja, also als wir gestartet sind, hat man natürlich oder haben wir gelernt, ne, konsistent ist key. Es ist auch so. Also du brauchst natürlich eine gewisse Schlagzahl, um sichtbar zu werden und zu bleiben auch. Ne? Wir wollen ja nicht irgendwie so einen Einmaleffekt haben, sondern wir möchten ja, ne, wir sind gekommen, um zu bleiben, wir möchten lange sichtbar bleiben und stattfinden. Ne? Das hat ja, also Ziel dieses Ganzen ist ja Sichtbarkeit. Ne, Sichtbarkeit natürlich eines jeden Einzelnen, aber auch Sichtbarkeit als und Arbeitgebermarke Brax. Mhm. Deswegen war auch unser Wunsch oder ist nach wie vor unser Wunsch, dass unsere Corporate Influencer einmal die Woche einen Beitrag absetzen. Das hat am Anfang total gut geklappt. Das ist so dieser Fitnessstudio-Effekt. Wir sind alle total motiviert und nach 4 Wochen stellen wir fest, Bude, das war anstrengend. Und dann merkst du ja relativ schnell, dass aus einer Woche werden dann mal 2 Wochen. Dann habe ich auch am Anfang immer noch einen Anruf bekommen. Du, ich bin nächste Woche irgendwie nicht da. Ich kann keinen Beitrag. Und so, ich habe Urlaub und ich habe dies, das, jenes. Und dann, ja, alles gut, ist nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, weil wir sind 14 Leute, wenn davon trotzdem noch 13 posten, alles gut, fällt ja gar nicht auf. Mhm. Und dann merkt man aber, dass sich das so einschleicht. Dann kamen die Sommerferien, Sommerloch, immer war irgendeiner im Urlaub. Mhm. Und da habe ich naiverweise wahrscheinlich immer noch gedacht, das ist jetzt so eine Phase.
Sag mal, was hast du bei Kindern?
Ne? Ja, genau, da ist aber alles eine Phase. Ja. Bis ich dann letztes Jahr im Herbst festgestellt habe, okay, ich glaube, es ist keine Phase. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ran. Wir müssen an irgendeiner Schraube drehen, damit wir den Ball wieder hochhalten. Und um auf eine Frage zurückzukommen, wie machen wir das und warum machen wir das? Wir haben einfach gemerkt, dass zusätzlicher Druck dazu gar nichts führt in dem Bereich. Wir haben eher gesagt, wir müssen gucken, dass wir das Angebot vielleicht ein bisschen besser anpassen. Wir haben am Anfang immer große Sessions gemacht mit allen. Wir kommen von einmal die Woche. Dann war ich irgendwann bei alle 4 Wochen und ich habe aber gemerkt, egal was ich in meinen Online-Schulungen, wir haben nämlich auch Mitarbeiter aus Hamburg und aus Österreich dabei, deswegen geht das eigentlich nur online. Mhm. Ich habe gemerkt, das verpufft total. Ich habe mich immer wie so ein Vortänzer gefühlt, der da die neuesten Tipps und Tricks von LinkedIn und How-To irgendwas, aber es ist irgendwie verpufft. Es hatte überhaupt keine Wirkung und dann habe ich mir überlegt, dass ich das einfach in kleineren Gruppen mache und das Angebot ein bisschen individueller stricke. Mhm. Im Vorfeld habe ich Einzelgespräche geführt, ne, woran liegt es denn, wie kann ich dich unterstützen, wo brauchst du meine Hilfe, gibt es da irgendwie konkrete Dinge? Und dann haben wir jetzt im Januar tatsächlich in Kleingruppen geschult. Und zwar mit dem Schwerpunkt, wie kann ich es einfach noch besser in meinen Arbeitsalltag integrieren? Weil das, was du ja eigentlich immer am häufigsten hörst, ist, ich habe keine Zeit, weil. Mhm. Und dann Fülle irgendwas an, die Lücke.
Und manchmal kann man es ja zu 100% verstehen, aber irgendwann ist es ja auch eine Sache von Prio. Ne?
Genau, ich kann das immer verstehen. Also Grund, und Aber gerade bei LinkedIn ist es ja so, dass du auch einen großen Hebel alleine über Kommentare hast. Mhm. Und das wird ja, ist ja eigentlich, glaube ich, in den letzten Monaten noch viel offensichtlicher geworden, dass du über das Kommentarschreiben dir den einen oder anderen Beitrag vielleicht sogar schenken kannst. Ne? Also
jeder Kommentar ist ein kleiner Post.
Ist auch so. So. Und dann, auch, dann bin ich natürlich...
Teilen mit kommentieren oder so.
Oder ohne.
Ja, ohne, jetzt wieder ohne, ne? Irgendwie. Mhm. Ja. Ja. Aber da bin ich dann natürlich auch in der beratenden Funktion, dass ich sage, pass mal auf, ich habe ehrlicherweise jeden Tag am Morgen einen Blocker von einer Viertelstunde, wo ich nur einmal kurz screene und sage, okay, hier kann ich kommentieren und da kann ich kommentieren. Mhm. Und wenn ich das auch konsistent mache, dann bleibe ich auch sichtbar. Mhm. Und genau, ich bin also... Ich komme vom Vortänzer und bin jetzt irgendwie vielleicht dann eher der Berater, dass er guckt, dass er die Leute an die Hand nimmt und sagt, okay, du hast gerade ein Problem, wollen wir mal kurz ins 1:1 gehen. Und aus dem Gespräch heraus ergeben sich manchmal auch Themen, auch wenn man vielleicht gerade nicht auf dem Event war oder irgendeine Schulung gemacht hat.
Ja. Aber da sieht man, finde ich, Frank, da sieht man auch wieder einen entscheidenden Punkt, der sich so durchzieht. Ne? Wir haben schon ein paar Gespräche hier geführt, haben es bei euch ja auch mit eingeführt und unterstützt. So, es braucht halt die eine Person, so, die halt auch ein bisschen dahinterher ist. Ne? Also ich sag mal, wenn man dieses Programm in Summe einfach nur aufsetzt und dann überlässt du das quasi so der Gruppe oder der Dynamik, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, ist meine Erfahrung, dass das weniger wird. Hast du eine Person, die immer wieder so charmant nervt und so hinterhergeht und Unterstützungsangebote machst, was du ja auch gerade sagst, ist ja nicht immer nur so, was ist jetzt, ne, sondern okay, jetzt gehen wir auf Kleingruppen. Das heißt, du reagierst ja auch auf die Situation oder die unterschiedlichen Bedarfe. Ne? Also ich glaube, so im Sinne von Learning, auch von den Leuten, die uns jetzt vielleicht zuhören, wenn man überlegt, so woran liegt es in meinem Programm oder was ist wichtig, wenn ich eins aufsetze, würde ich immer sagen, gib einer Person zusätzlich so diesen Hut, sie leitet das Corporate Influencer-Programm. Das ist keine Dynamik, auch wenn alle immer gefühlt da gleich und so. Und du brauchst eine Person, die hinterher ist.
Absolut. Und du brauchst diesen Community-Gedanken auch. Ne? Mhm. Dass alle sich gleichermaßen verbunden fühlen, voneinander profitieren, natürlich gegenseitig auch liken, unterstützen, kommentieren, ihren neuen Post, den sie machen wollen, vielleicht nochmal in die Runde vorab hineinstellen. Das leben wir tatsächlich auch ganz gut, diesen Community-Gedanken bis hin zum mal Mittagessen gehen, gemeinsam auch. Und für mich ist der Key-Faktor aber, warum es dann doch nicht klappt, irgendwie dein Fitnessstudio-Gedanke gefällt mir. Es macht zwar Spaß, ich bin am Anfang gut aktiv unterwegs, ich werde auch begleitet, habe auch so meine Aufmerksamkeit, vielleicht erste Erfolge, nette Likes und so weiter. Und dann lässt so ein bisschen die Lust nach, dann wird es von Anfangseuphorie eben tatsächlich die Arbeit. Und du hast es, glaube ich, ganz gut gesagt, es muss fest im Arbeitskalender drinstehen. Bei mir steht es nicht im Arbeitskalender fest drin. Und Michael guckt mich auch gerade so an, weil er denkt, der könnte jetzt auch mal, eigentlich auch jede Woche würde er schon einen Post kriegen inhaltlich. Und bei mir selbst merke ich es auch, dass andere Prioritäten mein Post dann auf dem schlagen und ich das dann nicht mache. Ne? Mhm.
Dabei gehst du regelmäßig ins Fitnessstudio.
Da bin ich konsequent.
Also es war tatsächlich ein Learning. Ne? Ich wollte gar nicht der Vortänzer sein. Ich habe ja dieses Programm genauso wie alle anderen durchlaufen. Und wir waren am Anfang richtig gut unterwegs. Ne? Wir haben ja vorhin über Zahlen gesprochen.
Mhm. Du wolltest doch keine nennen.
Na, ein paar kenne ich ja. Die kann ich auch droppen hier. Wir sind nach 12 Wochen haben wir 980.000 Impressionen organisch generiert. Und da denkst du natürlich, läuft.
Mhm. Schaffst du, ne, mit keinem Firmenaccount alleine.
Und das ist der Knaller. Und da wir waren auch wirklich angezündet bis in die Haarspitzen. Wir hatten, haben wir ja vorher drüber gesprochen, wir haben Mitarbeitenden dabei, die hatten eine Null bei ihren Followern stehen, als wir angefangen haben. Und die haben sich so eine richtig kleine Community aufgebaut, weil sie auch eine Nische besetzen mit so IT-Themen und so. Das war richtig stark. Und hättest du mich da gefragt, was glaubst du, wie das Ganze hier ausgeht, hätte ich gesagt, oh, es wird jetzt eine zweite, eine dritte, eine fünfte Kohorte geben und wir machen mal keine Hose mehr, wir bilden nur noch Corporate Influencer aus. aber zur Wahrheit gehört dazu, das war ein naiver Gedanke zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die das schon länger machen, dann sagen sie, das ist alles total normal. Und ja, das Durchhalten und das Aushalten, glaube ich, das ist auch wichtig.
Mhm. Absolut. Immer nochmal auch neu onboarden vielleicht. Steht jetzt bei uns, glaube ich, auch bald mal wieder an, ne? Das Onboarding dann und zu gucken, hab ja eine gute Anregung auch von dir bekommen, einfach mal in die absolute Breite zu gehen und zu sagen, er hat den Bock und schreibt uns mal eine Bewerbung, ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut, ne?
Ja, das Thema haben wir jetzt oder möchte ich jetzt angehen. Und zwar, eigentlich habe ich bisher gedacht, ich muss doch erstmal die erste Runde so richtig am Laufen haben, dass ich mich da nicht mehr drum kümmern muss und dann kann ich irgendwie vollen Fokus auf eine zweite Kohorte legen. Ich sehe das jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ich werde jetzt anfangen, meine Fühler schon mal auszustrecken und zu gucken, wer hat denn vielleicht auch mit den Ergebnissen, die wir bisher erzielt haben, mit unseren Brax Originals, wer hat denn Lust, sich dem anzuschließen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du neue Leute mit reinholst, die du dann erstmal in den Grundkenntnissen fit machst, dass die genauso angezündet sind, wie wir es vorher waren. Und dann vielleicht, wenn du die Gruppen zusammenführst, die alten Hasen nochmal mitziehen. Genau, das ist jetzt so ein bisschen das, was ich gerne versuchen möchte zum Herbst. Da gebe ich das Gas.
Wir gehen noch einen anderen Weg. Wir wollen jetzt das Programm internationalisieren, was wir gemacht haben.
Okay.
Und da wollen wir jetzt im zweiten Halbjahr dann mit starten und wir haben in Brasilien die zweitgrößte Gruppe an LinkedIn-Followern, die wir grundsätzlich haben. Ja, die sind da eh schon super gut unterwegs. Und vielleicht können wir bei diesem Weg eben auch aus anderen Ländern heraus nochmal sehr aktive Corporate Influencer gewinnen und das Programm oder die Ergebnisse davon auch an die deutschen Corporate Influencer nochmal spiegeln und so, dass wir nochmal eine Reaktivierung haben von manchen und regelmäßigere Posts, aber vielleicht dadurch auch ein paar neue wieder dazukommen, die das unter der dann internationalen Flagge vielleicht noch viel spannender finden, als so rein unter deutscher Flagge vielleicht. Da bin ich schon mal ganz gespannt, was daraus entstehen kann auch.
Also als so weitere Perspektive drauf, mir hat letzte Woche bei einem Event hat mir jemand erzählt, den ich auch vor 2 Jahren, glaube ich, als Corporate Influencer mit ausgebildet habe, ne? Hat gesagt, Michael, ich bin jetzt da aus dem Programm raus. So. Und den fand ich immer total cool, auch so die Posts, die der gemacht hat und so. Ne? Da dachte ich echt so, auch irgendwie auch schade, ne? Sagte er, aber weißt du, was das jetzt geführt hat? Ich poste wieder regelmäßiger. Für den war das total witzig, ne? Für den war das so ein, ich meine Worte jetzt, so ein Druck, Stress, so dieses, ne, wir wollen hier genau und bitte in der Frequenz und so posten, ne? So, und dann hat er irgendwann gesagt, Leute, nehmt mich da mal raus, ne? Mich setzt das so unter Druck. Und seitdem meint er so, als wenn einer so ja, den Schlüssel gedreht hätte, ne? Und so, ne, seitdem macht das wieder richtig gerne und frei und so weiter. Deswegen, das kommt ja immer so auf dieses Setup auch an, ne? Nämlich auch, ob du zum Beispiel so ähnlich wie wir das ja auch mit den Azubis machen bei euch, Frank, ne? So dieses, dass du in diesen Jahrgängen denkst, ne? Dass du sagst so, okay, wir unterstützen jetzt eine Gruppe für ein Jahr wirklich eng. So. Danach gehen wir davon aus, dass die, also wie so ein, vielleicht mit Alumnis vielleicht zu vergleichen, die gehören noch zu der Gruppe dazu, sind aber nicht mehr in jedem unterstützenden Bereich dabei. Dafür kommen die neuen 10, 20 und du unterstützt die wieder so. Das heißt, in Summe hast du eine größere Anzahl, aber hast immer einen Kern, mit dem du halt enger zusammenarbeitest. So. Muss man ja nicht so machen, aber kennen wir ja nun auch Unternehmen, die das halt erfolgreich über den Weg machen.
Ne? Das ist ja so diese Idee auch von Posting Buddy. Ne, dass du halt innerhalb eines Programms vielleicht 2 Leute miteinander verknüpfst, die sich gegenseitig bei der Content-Erstellung oder bei Unsicherheiten die Bälle zuspielen und neue Energie freisetzen.
Ja. Ich habe ja eben schon gesagt, wir müssen über ein Thema noch sprechen. Ihr wart ja gerade bei einer Preisverleihung, ne?
Ja.
Berichtet doch mal. Ich finde, da darf man wirklich mal stolz drauf sein. Das ist ja wirklich krass.
Ja, letzten Donnerstag war der Corporate Influencer Award. Der war jetzt das zweite Mal, wurde also letztes Jahr ins Leben gerufen von The People Branding Company. Celine Flores Villas kennt man, glaube ich, wenn man das Thema sich mit dem Thema LinkedIn beschäftigt, dann fällt der Name automatisch irgendwann. Sie hat zusammen mit ihrer Company diesen Award ins Leben gerufen, einfach um den Mitarbeitenden, die hier in 9 von 10 Fällen freiwillig ihren Arbeitgeber und ihre Themen sichtbar machen auf LinkedIn. Und das meist ja auch neben ihrer Arbeitszeit, weil da wird man irgendwann hinkommen, dass man das währenddessen nicht mehr schafft. Diesen Menschen möchte sie einfach oder wollte sie eine Bühne bieten. Mhm. Und hier geht es nicht Bühne bieten um Selbstdarstellungen, sondern hier geht es einfach um Sichtbarkeit für dieses Thema. Und wir haben in unseren Reihen meine Kollegin Tanja, die ist für Corporate Responsibility zuständig. Die postet auch sehr fleißig und die war letztes Jahr tatsächlich schon nominiert. Also es ist so, jeder kann seinen Mitarbeitenden, seinen Corporate Influencer dort anmelden. In diesem Jahr gab es 380 Bewerbungen. Dann suchen die 10 pro Kategorie aus. Also es gibt verschiedene Kategorien wie Impact, Leadership, Rising Star, Corporate Influencer Program of the Year. Also da wird dann aus diesen 380, die werden geclustert in Kategorien und da werden dann 10 jeweils draus gemacht. Und dann geht's um ein Community Voting. Dann musst du quasi deine Community aktivieren, für dich abzustimmen. Daraus werden dann die Top 5 gemacht und die waren letzte Woche pro Kategorie dann eingeladen zur Awardshow nach Köln. Und Tanja war nominiert in der Kategorie Impact und hat sensationell den 3. Preis abgeräumt.
Mhm, wirklich cool.
Und das war ein toller Abend, man hat tolle Menschen kennengelernt. Es waren tatsächlich aus OWL 3 Influencer nominiert und alle 3 sind mit dem Preis nach Hause gefahren.
Einer war Edi.
Den
hatten wir auch schon.
Gut, Edi räumt ja alles ab. Edi Bergmann.
Ja.
Und dann noch, der Name ist mir jetzt leider entfallen, von Vago aus Minden.
Ja, super. Aber cool. Das ist so eine Maßnahme, so
Riesenfreude, ne? So frisch gestartet noch und schon einen Preis abgeräumt und das nach innen gespiegelt ja auch nochmal. Wir tun genau das Richtige hier.
Mhm.
Ist natürlich eine tolle Bestätigung dann auch fürs Corporate Influencing.
Richtig. Und wir bewerten das nämlich auch genau so. Es zeigt, dass wir einen richtigen Weg eingeschlagen haben. Über Hürden haben wir ja gerade schon gesprochen, ne? Aber das ist einfach, gehört zur Kommunikation, zur Unternehmenskommunikation mit dazu und geht auch nicht mehr weg.
Sehr, sehr gut. Ich will nochmal ein Risiko thematisieren für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sagen, naja, kann man ja vielleicht nicht machen, dass man die Mitarbeitenden einfach mal so kommunizieren lässt, ein bisschen begleitet schon. Wo sind denn da die Leitplanken vielleicht oder dürfen die einfach alles posten? Habt ihr da größtes Vertrauen, dass das schon gut geht, dass die die richtigen Bilder nehmen, die richtigen Wörter finden? Oder wie sehr muss man da Leitplanken definieren und Vorgaben machen? Wie geht ihr damit um?
Ich glaube, ohne Vertrauen geht es nicht. Wenn du deinen Mitarbeitenden nicht vertraust, dann brauchst du, glaube ich, gar nicht erst anfangen mit dem Thema. Aber natürlich haben wir uns im Vorfeld mit einem Kernteam hingesetzt, als wir auch definiert haben, warum machen wir das für uns überhaupt? Was wollen wir am Ende erreichen? Haben wir natürlich auch genau über diese Leitplanken gesprochen. Also es gibt auch so ein paar Do's und Don'ts, die jeder Influencer mit an die Hand bekommen hat. Aber grundsätzlich ist es ein privater Account.
Mhm.
Sie sprechen auf ihrem privaten Account über Unternehmensthemen und so viele Vorgaben kannst du da gar nicht machen. Also natürlich ist es für uns ein Selbstverständnis, dass du kein Selfie postest, wo du ein offensichtliches Fremdprodukt trägst. das sind, glaube ich, Sachen, auf die man nicht hinweisen muss und politische, religiöse Themen. Also es ist so eine Mischung aus vorgegebenen Leitplanken und Menschenverstand, würde ich sagen.
Ja, manchmal ein bisschen Unsicherheiten, die man aufklären muss. Welche Bilder darf ich denn überhaupt?
Genau, aber dafür war diese erste begleitete Phase sehr wertvoll, weil das waren genau die Themen. Ne? Was mache ich denn, wenn mich einer anschreibt? Mhm. Was mache ich denn, wenn ich irgendwie komische Nachrichten unter meinem Beitrag habe? Das sind ja genau diese Unsicherheiten, die man am Anfang bespricht. Und das ist dann wieder gut, dass man in einer großen Gruppe ist, weil der eine stellt vielleicht Fragen, die der andere sich nicht traut oder wie auch immer. Und dann ist das für alle klar. Aber wir arbeiten intensiv zusammen. Also ich habe jetzt manchmal noch eine E-Mail, wo drin steht, Mensch, meinst du, ich kann das so und so schreiben, hilf mir mal gerade. Oder ist das vielleicht zu forsch, zu kritisch, zu was auch immer. Und da sind wir in ganz engem Austausch und dann geht das. Aber Vertrauen und Mut gehört dazu.
Ja, so machen wir das auch mit einem engen Austausch und Beratung dann in der Community untereinander. logischerweise. Aber wenn man an die reine Unternehmenskommunikation denkt, da möchten wir ja wenig dem Zufall eben überlassen. Und ich glaube, in diesem Dilemma stecken halt eben einige Unternehmen so drin, dass sie sagen, das haben wir ja nicht mehr unter Kontrolle und tun sich dann vielleicht ein bisschen schwer. Meine Erfahrung mit allen Corporate Influencer-Programmen, die ich so habe, wir hatten ja hier auch schon mal ein paar Mal dazu gesprochen.
Helene von Baumann hat man noch neben.
Würde ich immer sagen, dass das Risiko kann man komplett eingehen, ohne viele Vorgaben zu machen. Es ist
ehrlich beraten
und zur Seite stehen und dann klappt das auch schon.
Es ist wert, ne? Also es ist ja, wenn du auch so unternehmenssicht guckst, es ist doch eigentlich krass, was du da bekommst, ne?
Ja.
So, du hast Leute, die im Sinne des Unternehmens was posten. So. Das heißt, man redet ja selten über Problemfälle, über negative Sachen, sondern immer, guck mal, der gibt Einblick, der gibt seine oder sie gibt ihre Reichweite für uns. So, das heißt, da gibt jemand ja schon unfassbar viel. Das ist ja Loyalität Deluxe. So, ne?
Genau.
So das, und da finde ich immer.
Es ist ein Beifang einfach, ne? Es ist quasi wie so ein, du würdest immer negativ sagen, wie so ein Abfallprodukt ist die Sichtbarkeit, die nimmst du einfach so mit.
Genau, und die ist es, so sehe ich das immer. Wir sprechen natürlich auch, wenn wir solche Projekte machen und so, natürlich über Risiken und es kann was passieren. Und wir haben auch schon Sachen erlebt, die dann nicht witzig waren, so, ne? Aber in Summe, nicht bei euch, Frank, aber so. Du hast gerade so nachdenklich geguckt, nein, nicht bei euch. So, aber auch ein Bielefelder Unternehmen. So, deswegen ist es ja nicht so, dass das nicht passieren kann. Aber in Summe würde ich immer sagen, ist es das wert? So, ne? Weil auch bei anderen Maßnahmen kann was passieren. Ne? So, und deswegen,
ja, Kununu,
ich finde, alles schlägt das hier.
Kununu ist ja viel offener, da hat man ja schon mal mit dem einen oder anderen negativen Kommentar.
Kununu ist ja zu weitestgehend unreflektiert. Ne? Also wenn da einer nachtreten
und
will,
anonym,
dann ist es
anonym vor allen Dingen und jeder mit dem eigenen LinkedIn-Account, sag ich mal, ja grundsätzlich nichts Schlechtes und würde diesen Kanal ja nicht nutzen, um der Firma grundsätzlich zu schaden. Manchmal sind die Posts vielleicht nicht ganz ideal oder so, sage ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt bei uns keine schlechten Posts bisher gesehen, wo ich hätte drum bitten müssen, den wieder wegzunehmen, wegzulöschen oder so. Bei euch?
Nee, auch hatten wir auch nicht. Ich finde, ein Beitrag ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Der eine sagt, mir war das zu lang. Der andere sagt, es ist zu kurz. Warum hast du so ein komisches Bild genommen? Warum dies, das, jenes? Ich glaube, wenn man so lange daran rumfällt, bis man den perfekten Beitrag gefunden hat, dann schickt man den nie ab, weil den gibt es einfach nicht. Und es ist eine Erfahrung, wenn du dir die Historie deiner Beiträge anguckst, dann lernt man ja auch daraus. Ne? Man bekommt ja ganz schnell ein Gefühl, nicht für den Algorithmus, den wird man nie verstehen, aber man bekommt ein Gefühl dafür, warum war der jetzt gut und warum war der es vielleicht nicht? Obwohl man in dem Moment, wo man auf Senden drückt, ja immer denkt, es ist ein guter Beitrag.
Ja, genau.
Und dann rückblickend stellst du mir das, ich könnte mir vorstellen, ich weiß warum.
Ja, ist wie sind wir beim Podcast doch auch, oder? Ich meine, hör dir doch mal, ich würde es jetzt auch nicht empfehlen und machen, aber hör dir doch mal unsere erste Folge an. Die war auch anders als jetzt die heutige.
Also würdest du uns nicht empfehlen, das zu tun?
Wir beide sollten uns die Sinn der Entwicklung nicht nochmal anhören. Nein, Spaß, aber so, ich glaube, das kennen wir doch alle, ne? So, und das ist halt für mich aber genau ja die Entwicklung. So, und das, so vielleicht kann man das jetzt auch so, wenn wir auf die Zielgerade gucken, jetzt auch zu dieser Folge, ne, vielleicht kann man das ja auch nochmal nehmen, dass man von Anfang an sagt, sieh das auch für dich selber als Entwicklung, also Entwicklung im Bereich Social Media oder jetzt primär auch LinkedIn, so, das muss nicht direkt in Perfektion sein und vielleicht wird's das auch nie, alles fein, so. Und ich finde, das spiegeln mir auch manche zurück, wenn wir länger zusammenarbeiten, das ist auch persönliche Weiterentwicklung. Und zwar nicht nur in dem Social-Media-Bereich, sondern generell. Viele verlassen da, für uns klingt es vielleicht selbstverständlich, aber viele verlassen da komplett ihre Komfortzone. Ne? Die haben wirklich vor den ersten Posts, weiß nicht, ob jetzt Angst das richtige Wort ist, aber
Herzklopfen.
Ja, ne? überlegen wir schon, so mache ich das jetzt wirklich. Ne? So, deswegen, es ist Entwicklung, so und so.
Ist so, unterschreibe ich zu 100%.
Ja, jetzt hast du schon von 980.000 Impressions berichtet, ganz, ganz schnell. Ihr scheint doch ein bisschen was zu messen. Was messt ihr vielleicht oder was kannst du so an positiven, direkten Feedback oder Reaktionen vielleicht auch mitnehmen? Gibt's mehr Bewerbungen? Gibt's in Bewerbungsgesprächen einen Bezug auf LinkedIn und einzelne Corporate Influencer oder was ist da so?
Also ich hatte ja schon gesagt, als wir im Kernteam die Ziele definiert haben, standen da gar keine Zahlen drauf. Wir haben gesagt, wir möchten sichtbar und authentisch als Arbeitgeber werden. Und das war eigentlich so das Ziel, was über allem geschwebt hat. Reichweite oder Impressions sind ein Faktor, den man messen kann. Aber dann setzt du ja irgendwie Engagement mit Wirkung gleich. Und das finde ich, das ist nicht immer richtig. Mhm. Also, weil wenn es der eine gelesen hat, der sich dann bewirbt, reicht das ja schon. Mhm. Also, und da so eine, das gegeneinander auszuspielen, finde ich schwierig. Natürlich, wir haben gute Impressionen erreicht, die wir dieses Jahr nicht toppen werden. Ich sag's mal so. Aber wir haben 4 Einstellungen gemacht im letzten Jahr, die 100% nur LinkedIn zuzuordnen sind. Und zwar waren das dann Mitarbeiter, die jemandem gefolgt sind und gesagt haben, ey, aber ist bei dir im Team eigentlich noch was frei? Und ja, genau so war es. Und das macht uns stolz und das hat sich damit schon ausgezahlt. Mhm. Ja, und unser Unternehmensaccount hat, weiß ich nicht, 170-180% Followerwachstum, wo man aber ja auch nicht immer genau weiß, wo das kommt das jetzt her.
Aber auf null ist die Auswirkung ja auch nicht.
Nee, also
null
gibt's ist,
ja
definitiv.
Genau. Ja, genau.
Genau.
Gibt's ja definitiv.
Genau. Und natürlich Panel-Einladungen. Ich bin jetzt heute hier. Wir wären auch nicht in Kontakt ohne diese Sichtbarkeit. Und wir machen da einen dicken, fetten, grünen Haken hinter das Thema, hat es sich gelohnt? Und die Antwort ist ganz eindeutig ja.
Absolut nachvollziehbar. Ich kenne auch kein Unternehmen, wo das nicht der Fall ist. Ne? Also eigentlich ist es ja super einfach.
Bei einem geringen Invest. Ne?
Total.
Ne? Also gerade wenn wir über Marketing sprechen, dann hast du ja immer viele Kosten und Auswirkungen. Wir gucken mal.
Und nicht alles ist messbar.
Nicht alles ist messbar, genau. Und hier ist
das ist ein bisschen Anschub.
Genau, andersrum. Genau, natürlich Anschub, brauchst du Anschub.
Anschub, Innovation, Investitionen und halt auch ein
und
bisschen
Engagement. Manpower, genau.
Und natürlich aber hält sich im Vergleich zu vielen, vielen anderen Maßnahmen total in Grenzen, sowohl beim Budget als auch bei dem Einsatz, den man selbst dafür leisten muss.
Richtig.
Also, blöd, wer es nicht macht, ne?
Ist das schon das Schlusswort oder haben wir noch ein anderes?
Haben wir noch ein anderes Wort?
Ich habe kein anderes.
Du gehst bald in Urlaub, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Urlaub, ja, aber die Folge wollte ich nochmal. Nee, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir haben ganz schön viel besprochen. Das war ein tolles Gespräch. Lieben Dank, Christiane, dass du das so berichtet hast.
Danke euch.
Ja, vielen Dank, Christiane. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.